Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese als Grundlage für die Predigt einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium im 4. Kapitel von der Stillung des Sturms. Jesus sagte zu seinen Jüngern am Abend des Tages: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Auch andere Boote waren bei ihm. Da erhob sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen ins Boot, und das Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. Er aber lag schlafend hinten im Boot auf dem Kissen. Und sie weckten ihn und sagten zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Da stand er auf, schrie den Wind an und sprach zum See: Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es trat eine große Windstille ein. Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? Soweit Markus. Liebe Gemeinde, das Staunen über die wunderbaren Werke Gottes entsteht meist erst im Nachhinein. Wenn der Wind sich gelegt hat und das Meer glänzend und still in der Sonne liegt. Wenn die Krise durchschritten ist und hinter mir liegt, dann wird das Leben noch einmal ganz neu auf Anfang gestellt. Dann eröffnet sich einem die Welt ganz neu. Der Höhepunkt in dieser Erzählung ist der Satz: Es trat eine große Windstille ein. Ein Deutschlehrer würde jetzt dem Evangelisten Markus diesen Satz als Fehler anstreichen. Eine Stille ist schließlich nicht steigerungsfähig. Es gibt keine kleine oder große Stille. Entweder ist es still oder nicht. Doch Markus schreibt das ganz bewusst so, denn diese Stille hat eine besondere Qualität. Sie wird als besonders intensiv empfunden. Ein Kontrast zu dem Sturm, der bis kurz vorher noch getobt hat. Ich habe eines unserer Konfbilder mitgebracht, die wir unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden zeigen, wo sie sich eins auswählen dürfen. Und eines der schönsten Bilder aus unserem Sortiment zeigt das sehr eindrucksvoll. Dieses Bild trägt den Titel Die Ruhe nach dem Sturm. Der Himmel ist irgendwie noch dunkel mit Wolken, aber man sieht schon wieder das Sonnenlicht, das durch die Wolkendecke hindurchbricht, und die See hat sich beruhigt, ist ganz spiegelglatt. Die Stimmung auf dem Bild, finde ich, ist förmlich mit den Händen zu greifen. Es ist überstanden. Wir haben es geschafft. Es ist Ruhe eingekehrt, Frieden. Aber auch wenn sich eine Situation im Nachhinein als besonders friedlich darstellt, ist es überhaupt nicht so in dem Moment, wo wir mit der Krise konfrontiert sind. Die Nachricht von einer bevorstehenden Operation, ein Vertrauensbruch in einer Beziehung oder eine finanzielle Notlage, die wühlen uns auf, so wie der Sturm das Wasser in unserer Geschichte. Wir haben viele Redewendungen für die ganzen negativen Gefühle, die da entstehen können, die über uns hereinbrechen. Wir sagen manchmal: Mein Leben verläuft stürmisch, mir steht das Wasser bis zum Hals, es ist kein Land mehr in Sicht. Oder: Da braut sich etwas zusammen. Das alles sind so Redewendungen, die so stürmische Zeiten in unserem Leben beschreiben. Und was sie zeigen, dass es sehr bedrohlich ist, wenn wir mit solchen Problemen konfrontiert werden. Und am schlimmsten ist es, wenn wir selbst betroffen sind und wenn es kein Ausweichen gibt, so wie hier die Jünger, die in dem Boot auf dem See sind, dem Unwetter nicht mehr davonfahren können. Es gibt kein Ausweichen, sie müssen dadurch. Und in ihnen steigen, so erzählt uns der Evangelist Markus, Untergangsängste hoch. Ganz anders Jesus, der kaum zu glauben hinten im Boot liegt und in diesem gewaltigen Sturm, mitten im Sturm, seelenruhig auf einem Kissen schläft. Also dieses Kissen ist extra noch erwähnt, um zu zeigen, wie gemütlich der da im Boot liegt und schläft. Ja, man kann an Gottes Schweigen verzweifeln. Wenn es in unserem Leben stürmisch zugeht und wir das Gefühl haben, Gott schläft und interessiert sich gar nicht für unser Schicksal. Ich kann diesen Vorwurf der Jünger in der Geschichte sehr gut verstehen. Kümmert es dich eigentlich nicht, dass wir hier gerade umkommen? Fragen sie Jesus. Die Geschichte von der Sturmstillung, die konfrontiert uns mit unseren Urängsten. Wie ein Thriller erzeugt die Erzählung bereits nach wenigen Sätzen eine beklemmende Spannung beim Hörer. Es fängt direkt schon im ersten Vers an. Als es spät geworden ist am Tag, sagt Jesus, lasst uns über den See fahren. Als Fischer fuhren die Jünger zwar nachts in die Dunkelheit hinaus und fuhren auch hinaus auf den See, sie fuhren aber nicht quer hinüber zum anderen Ufer, sie blieben immer irgendwo in Ufernähe. Denn Gewässer sind in der Welt der Bibel bedrohliche Orte. Wir haben gerade das Ende von der Erzählung der Sintflut gehört. Das Wasser konnte noch nicht erforscht werden und man wusste schlichtweg nicht, was sich dort unten in der Tiefe unter einem Boot befand. Und deshalb meidete man vor allem nachts das Wasser, wenn dann noch Dunkelheit dazu kam. Israel war anders als viele andere Mittelmeerstaaten keine Seefahrernation wie die anderen Völker, die zum Handel über das Mittelmeer fuhren. Das Meer hatte in Israel die Bedeutung einer lebensfeindlichen Macht, war eine große Bedrohung. Und in Vers 37 kommt es dann zur Katastrophe. Zuerst kommt Wind, dann schlagen die Wellen ins Boot und schließlich füllt sich das Boot mit Wasser. Wind, Wellen, Wasser. Ein Albtraum. Das ist die Begegnung mit der Urangst. Wir konfrontieren uns bisweilen auch ganz gezielt mit unseren Ängsten, aber immer schön dosiert und immer so, dass wir es noch irgendwie überschauen können. Zum Beispiel in Thrillern oder in Horrorfilmen, wo so menschliche Urängste geweckt werden und wir psychisch bisweilen bis an unsere Grenzen gebracht werden. Oder in einer Geisterbahn, wo wir mehr oder weniger fest erschreckt werden. Horrorfilme, Thriller, Geisterbahnen haben dabei aber eine ganz entscheidende Eigenschaft. Wir wissen, dass sie nicht real sind. Und wir wissen, dass der Angstzustand, den wir erleben, wenn wir so etwas lesen oder einen Film schauen oder in einer Geisterbahn sind, dass dieser Angstzustand nur vorübergehend ist. Der Reiz an dieser Form der Angst ist so eine Art Mutprobe. Im Nachhinein dann haben wir ein Erfolgserlebnis, wenn wir das überstanden haben. Ein interessantes Projekt, auf das ich gestoßen bin, ist die Geisterbahn des niederländischen Künstlers und Theatermachers Dries Verhoeven mit dem Namen Phobiarama. Hier sitzen die Besucher in Fahrzeugen, die sich nicht steuern lassen. Und in völliger Dunkelheit geht diese Fahrt los. Es ist eine endlose Fahrt im Kreis durch mehrere Räume, vorbei an flackernden Fernsehbildschirmen, die sich später in Überwachungsmonitore verwandeln. Es dröhnen aus allen Ecken, aus Lautsprechern Wortfetzen, die man am Anfang gar nicht versteht, dann aber im Laufe der Fahrt immer mehr. Donald Trump ist zu erkennen, genauso wie die Stimmen von anderen Politikerinnen und Politikern. Sie sprechen über Krieg, Klimakatastrophen und die Bedrohung durch die sogenannten Fremden. Eine Geisterbahn, die keine Fantasiewelt darstellt, sondern die Welt, so wie wir sie aus den Nachrichten kennen. So ist das mit Bedrohungsszenarien, aus denen wir nicht einfach aussteigen können, die nicht überwunden sind, wenn wir das Kino verlassen oder aus der Geisterbahn aussteigen. Das sind Bedrohungsszenarien, die uns weiter begleiten. Wir kennen die Erfahrung der Jünger in der Erzählung. Wir haben Angst um unsere Zukunft und fragen uns, ob Gott eigentlich schläft. Sieht er unsere Not? Ist sie ihm egal? Kümmert es ihn, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, dass wir untergehen? Wo haben wir schon auf ein Wunder gehofft und es ist aber doch ausgeblieben? Doch die Wundererzählungen in der Bibel, die sind kein Selbstzweck. Sie eröffnen einen Horizont. Sie tun den Himmel ein Stück weit auf und schauen uns etwas, wo wir einmal dahinter sehen dürfen, etwas, was wir sonst nicht sehen. Es ist nicht das Wunder an sich in der Bibel, sondern die Botschaft dahinter, die uns auch heute immer noch erreicht. Und in dieser Hinsicht ist dann der Schluss von unserem Bibeltext sehr eindrücklich. Als der Sturm sich legt, bricht interessanterweise nicht ein erleichterter Jubel los und Jesus wird als Held gefeiert. Nein, es werden zwei zentrale Fragen gestellt. Und diese Fragen, die gehen an unsere Adresse als Hörerinnen und Hörer dieser Geschichte. Jesus fragt: Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und die Jünger fragen: Wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und die Wellen gehorchen? Das ist die entscheidende Bewährungsprobe für die Stürme unseres Lebens. Haben wir Angst oder haben wir Glauben? Das Gegenteil von Glauben ist interessanterweise nicht etwa Unglauben, sondern Angst. Das Gegenteil von Glauben ist Angst. Und unsere existenziellen Ängste, unsere Untergangsangst, die wird auch nicht durch Mut überwunden. Also das Gegenteil von Angst ist auch nicht Mut in der Bibel, sondern diese Angst wird überwunden durch den Glauben an Jesus Christus. Zwingli hat gesagt: Darum sollen wir nur fröhlich sein, sich nicht fürchten, ist der Harnisch des Christen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn das Problem ist ja, nicht jeder Sturm wird gestillt, nicht jedes Problem wird gelöst. Glauben heißt, es gibt keine Gewissheit. Im Hebräerbrief ist das wundervoll auf den Punkt gebracht. Der Glaube, heißt es dort, ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wir können unseren Glauben nicht machen. Der Glaube ist ein Geschenk von Gott. Was aber können wir unseren Untergangsängsten, unseren Urängsten entgegensetzen? Als Kind hat mich das sehr beruhigt, wenn meine Eltern in Situationen, wo ich Angst hatte, gesagt haben: Hab keine Angst, dir kann nichts passieren. Das war für mich sehr beruhigend. Heute als Erwachsener weiß ich aber, es kommt entscheidend darauf an, wer das sagt. Hat derjenige, der das sagt, überhaupt die Autorität, das zu sagen? Nehme ich ihm das ab, wenn der mir sagt, du brauchst keine Angst zu haben? Genau der Aspekt, der steckt in der Schlussfrage, in der Frage der Jünger, in dem Schlusssatz von unserer Erzählung. Wer ist denn dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? Die Jünger wussten ganz genau, so wie alle Juden, die diese Geschichte gehört haben, Die wussten ganz genau, Herr über die Naturgewalten ist nur einer, und zwar Gott. Die Psalmen, die rühmen Gott dafür, dass er aus Stürmen und Wassern rettet. Eben auch die Erzählung von der Sintflut erzählt davon, wie Gott Noah und seine Familie durch die Flut rettet. Und auch das war vorhin zu hören, Gott lässt die Wasser sinken. Niemand anders, das ist kein Zufall, das ist nicht einfach eine Naturerscheinung, sondern Gott ist derjenige, der den Stöpsel zieht und dann fließen die Wasser ab. Gott ist der Herr über die Naturgewalten. Und wenn Jesus hier über zwei ganz einfache Befehle, schweig, verstumme, den Sturm bändigen kann, dann kann das nur eins heißen, hier ist Gott selbst im Spiel. Diese Frage, wer ist der? Diese Frage wird weiter hinten im Evangelium beantwortet, und zwar von Petrus wird sie beantwortet, der zu Jesus sagt, du bist der Messias, du bist der Gesalbte. Wenn wir in die Geisterbahn von Dries Verhoeven einsteigen, dann tauchen aus der Dunkelheit bedrohliche Gestalten auf. Zuerst sind es große Bären, die mit gewaltigen Krallen einem sehr nahe kommen oder plötzlich hinter irgendeiner Ecke hervorspringen und so für Schreckmomente während der Fahrt sorgen. Als sich die Bären dann häuten, stecken darunter schaurige Clowns mit hämischen Gesichtern, die uns verfolgen und sogar hinterherlaufen. Als sich diese wieder entkleiden, kommen halbnackte Männer zum Vorschein, die so typische, klischeehafte Merkmale des Fremden tragen. Und wenn dann ganz zum Schluss die Wagen von dieser Geisterbahn anhalten, dann sind aus diesen ehemals furchteinflößenden Bären fremdländisch aussehende Männer in Unterhosen geworden, die ihre Kostüme fein säuberlich zusammenfalten, die das Licht einschalten und die Bahn durch den Ausgang verlassen. Es bleibt nichts übrig als Menschen und unsere Vorurteile. Und dann wird klar, diese Angst, die wir da erlebt haben während der Fahrt, die ist vielschichtig und die ist vollkommen konstruiert. Die ist überhaupt nicht real. Die Welt ist so, wie wir sie sehen oder uns auch manchmal vorgaukeln lassen. Von jetzt auf gleich verliert die Angst ihre Schrecken. Und das passt wunderbar, finde ich, in diesen Bibeltext. Der Bibeltext stellt uns die Frage, wem räume ich eigentlich Macht über mein Leben ein? Woran halte ich mich, wenn das Boot des Lebens auf einen Abgrund zutreibt? Die erste Frage im Heidelberger Katechismus, die macht da ein unschlagbares Angebot. Diese Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und manchmal, längst nicht immer, aber doch hin und wieder, wenn ein Sturm kommt, dann erinnere ich mich. Er ist ja da. Er ist ja mit mir im Boot. Das garantiert mir nicht, dass es immer gut ausgeht, aber es gibt mir die Sicherheit, nicht allein zu sein. Dann kann ich mich an ihn anlehnen, an seine Gegenwart, kann ihm meine Fragen stellen, kann ihm meine Angst entgegenschreien, kann meine Tränen vor seine Füße weinen und ich spüre, er bleibt bei mir. Dries Verhoeven zeigt mit seiner Geisterbahn, dass die Welt voll von Angstmachsätzen ist. Die Bibel hingegen ist voll von Mutmachsätzen, die ich verinnerlichen kann, indem ich sie immer wieder lese, höre oder auch mir laut vorsage. Noch einmal der Hebräerbrief. Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Jesus Christus spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Paulus schreibt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In den Psalmen lesen wir, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Gott spricht, sei mutig und stark, hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf allen deinen Wegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.